Hallo zusammen zur 22. Folge von Psych. Heute machen wir mal eine bisschen entspanntere Folge.
Genau.
Und zwar haben wir nicht ein großes Thema recherchiert, sondern haben euch ein paar Dinge gefragt. Und zwar auf Instagram, welche Vorurteile ihr kennt über Psychologen. Oder wenn ihr selbst welche seid, was ihr gar nicht mehr hören könnt, was euch furchtbar auf die Nerven geht an Vorurteilen. Oder
Klischees
wenn man sagt,
auch.
Ja, was machst du denn beruflich? Ja, ich bin Psychologe. Und dann kommt so ein Spruch. Und über diese Sprüche wollen wir halt so ein bisschen quatschen, einfach ganz locker, was wir davon halten und inwiefern das stimmt und inwiefern nicht.
Ganz genau. Ja. Und der Hintergrund ist auch so ein bisschen der, dass zumindest finde ich das, ich denke, du denkst ja ähnlich, Kira, dass ich so ein bisschen die Vorurteile natürlich auch abbauen möchte oder Klischees. Also ich denke, viele Leute machen sich viel zu viele Gedanken über Psychologen oder haben, wer weiß was für Ängste auch rund um Psychologen, die nicht begründet sind.
Was ja auch irgendwie ein bisschen ironisch ist, weil man ja dann wiederum dem Psychologen vorwirft, dass die so viel analysieren würden und so.
Ja, ganz genau. Ja. Und vielleicht können wir damit ein bisschen aufräumen. Und selbst wenn ihr die schon alle kennt, dann ist es vielleicht einfach eine ganz lustige, interessante Folge.
Genau. Und dann habt ihr vielleicht auch nicht mehr so Angst vor uns.
Genau, ganz genau. Das ist das Ziel. Ja. Genau, wir haben auf Instagram unter anderem gefragt, zum einen, wie Kira gerade schon gesagt hat, diejenigen, die nicht Psychologen sind, aber dann auch die Psychologen, Psychologinnen. Und es haben erstaunlich viele geantwortet, die auch Psychologie studieren, die also die Sprüche kennen. Es waren auch ein paar Antworten dazwischen von Menschen, die nicht Psychologie studieren, aber zumindest Psychologen in ihrem Umfeld haben. Also ist das jetzt hier ein bisschen eine voreingenommene Gruppe, glaube ich. Aber egal. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal mit etwas, was da kam. Und das ist ein Spruch, das ist so ein richtiger Klassiker. Also das ist so das typische Szenario. Man ist irgendwo auf einer WG-Party, auf einem Geburtstag. Man stellt sich vor und dann kommt, oh, Psychologin. Und dann kommt sehr, sehr häufig kommt dann der Spruch, dann muss ich ja jetzt aufpassen, was ich sage. Das kommt sehr, 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 sehr häufig. Und ich habe mich dann auch so ein bisschen gefragt, warum denken die Leute das? Also warum haben die das Gefühl, dass sie jetzt aufpassen müssen, was sie sagen? Da spielt natürlich das Klischee mit rein, dass wir alles analysieren können oder dahinter blicken können, dass wir uns direkt ein Urteil bilden, glaube ich, auch über unsere Umwelt, was nicht so ganz stimmt. Manches daran ist begründet. Zum Beispiel, klar, wir sind irgendwie aufmerksamer gegenüber unserer Umwelt. Wir beobachten ja unsere Umwelt auch, natürlich ziehen irgendwelche Schlüsse, aber ich glaube nicht mehr, als es andere Menschen auch tun würden.
Ja, weil was auf jeden Fall nicht der Fall ist, ist, dass wir irgendwo im Studium mal gelernt haben, wie man irgendwie Körpersprache interpretiert oder wie man die bestimmte Wortwahl, was das dann aussagt über einen. Also wir können nicht, nur weil wir jetzt mit euch dann zum ersten Mal 5 Minuten reden, können wir dann euch dann nicht eure komplette Lebensgeschichte so erzählen. Also wir sind ja keine Wahrsager oder so. Also das ist ja kein...
Ja.
Klar kann Körpersprache so einiges ausdrücken, aber das ist normalerweise, also man kann sich da ja auch gut verstellen. Und es ist auch wirklich, also es verrät einem nicht auf einmal alles über das Innenleben der Person. Und das ist ja auch immer so ein bisschen Typsache, wer wie sich da hinstellt und so weiter.
Ja, ich finde das total interessant, weil das ja auch zeigt, dass die Personen irgendwie Angst haben, dass wer weiß, was über sie jetzt hier herauskommt oder, ja.
Und also ich habe überhaupt keine Lust darauf, irgendwen zu analysieren, mit dem ich mich gerade unterhalte. Also was habe ich denn davon?
Ja.
Ich will ja nicht, ist ja nicht so, dass ich mir eine Menschensammlung mache und dann gucke ich, was für ein Typ ist das? Brauche ich den noch in meiner Sammlung? So, also das ist ja gar nicht, so gehen wir ja gar nicht ran. Wir sind ja ganz normale Leute, die Menschen kennenlernen wollen und so. Und was so ein bisschen so der wahre Kern daran, finde ich, ist, dass ich halt ein bisschen drauf achte, wenn ich merke, dass es Leuten nicht gut geht. Also wenn die so erzählen, also wenn man so ein bisschen aus dem Leben erzählt und dann stellt sich irgendwie heraus, oh, man hat total Stress oder da ist gerade voll die Herausforderung im Leben mit irgendwas, dass ich dann halt natürlich, also nicht so einen Therapiemodus anschmeiße, weil ich habe ja auch, ich mache ja auch keine Therapieausbildung, ich bin kein Psychotherapeut, aber dass man so ein bisschen einfach der Person ein gutes Gespräch geben möchte, mhm. was sie bereichert und wo sie Spaß dran hat und wo sie sich wohlfühlt, darauf achte ich halt, soweit wie das halt geht.
Ja.
Und das meintest du ja auch, dass wir einfach so ein bisschen genauer hinschauen, ein bisschen ja. vielleicht bessere Wahrnehmung für sowas haben. Aber es ist auch nicht so, dass wir, wenn wir uns jetzt unterhalten, dann nach ein paar Minuten sagen können, ah ja, die Person hat ja die und die Störung und das ist falsch und der hat das und das Trauma und so weiter. Das kann ja. man alles ja. gar nicht so sagen.
Und da spielt auch mit rein, dass manche Menschen denken, dass man, wer weiß was, zum Beispiel aus der Mimik und der Gestik ablesen kann. Irgendwie.
Genau, also und das ist halt...
Typisches Vorurteil oder ein Klischee ist ja auch, dass man Lügner sofort entlarven kann. Oder dass, wenn man lügt, dann gibt es ja diese Gerüchte. Dann mhm. schaut man nach oben oder nach unten, ich weiß es noch nicht mehr. Gibt es diese Gerüchte, dann ja. oder dann zuckt man irgendwie oder man braucht länger, um zu reagieren oder weiß was ich. Da stützen sich ja ganze Krimiserien drauf auf
ja,
so
ja.
Psychologencharaktere.
Hast du damals mal Lie to Me geguckt?
Ich habe das nicht geguckt.
Das war, glaube ich, so eine...
Aber unser Professor ja. hat da oft von gesprochen.
Ja. Also ich fand die Serie schon interessant. Also das war einfach, fand ich, ein cooler Plot, so das zu gucken. Da ging es ja dann irgendwie um so, was war das, so Micro-Emotions oder
ja,
irgendwie so?
So irgendwie winzigste genau. Veränderung in der Mimik oder
genau.
sowas.
Ja.
ja, also unser Rechtspsychologie-Professor hat immer gesagt, das geht nicht, das kann man nicht machen.
Ja, genau, genau. Und das ist nämlich auch quasi, finde ich, ein bisschen der Beweis dafür, dass das nicht geht.
Ja.
Weil wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, wie man die Gedanken lesen kann von Leuten oder wie man die eindeutig analysieren kann, dann wird das doch jeder Polizist und dann würde das doch bei jeder Untersuchung,
ja.
bei jedem Verhör und so weiter, würde das doch immer gemacht werden. Und so ist es ja nicht. Also es geht ja dann doch immer im Endeffekt darum, sagt die Person gerade die Wahrheit oder lügt die? Und so hundertprozentig weiß man es ja nie ohne so Beweise. Und von daher, warum sollten wir nach 3 bis 5 Jahren Studium das dann auf einmal können und alle anderen der Welt nicht?
Ja.
Das ja.
ja. Ja. Was ich dabei so ein bisschen schade finde, ist, ich glaube, dass das schon sehr, sehr weit verbreitet ist, halt diese Annahme, dass wir unsere Umwelt direkt analysieren. Und klar, das ist die eine Sache, ob das jetzt jemand ist, den ich auf einer Party treffe, der sagt, oh, jetzt muss ich aber aufpassen, was ich sage. Oder ich kenne das halt auch sehr viel so aus dem Patientenkontakt, wenn das Menschen sind, die noch nie mit einem Psychologen zu tun hatten, dann das erste Mal zu mir kommen oder auch zu Kollegen kommen und dann erstmal so ganz skeptisch sind oder auch Angst haben, weil sie denken, oh, jetzt werde ich hier für verrückt erklärt. Und ist auch nochmal, also das finde ich auch richtig krass, dass dann halt zum Teil da solche Angst irgendwie mitschwebt, dass Leute ewig nicht zum Psychologen hingehen, obwohl sie massive psychische Probleme haben. Und wenn sie dann da sind, dann haben sie totale Angst, dass man sie ja für verrückt erklärt, in Anführungszeichen, und sie jetzt ins Irrenhaus kommen. Also solche Wörter werden auch tatsächlich immer noch benutzt.
Ja,
solche Wörter werden immer noch benutzt und da muss man erstmal ganz viel aufklären. So, nee, also zum einen, so, ich würde jetzt niemand sagen, sie sind verrückt, und zum anderen möchte ich ihnen ja helfen und sie unterstützen und so, ne? Das finde ich auch schade, dass das so, dass es so die Auffassung ist.
Ja, also man muss ja leider sagen, dass das früher eben anders war und deswegen ein bisschen berechtigt ist, dass es aber ja schon Jahrzehnte her ist und halt heute nicht mehr so praktiziert wird, aber ja, deswegen ist es halt leider, hat so ein ganz kleines Körnchen Wahrheit, von daher.
Ja, gerade bei älteren Patienten kann ich das auch absolut nachvollziehen, weil das ja schwer stigmatisiert wurde und immer noch wird, wenn man eine psychische Störung hat und so. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber ich versuche auch, da immer entgegenzuwirken und ein gutes Beispiel sozusagen zu geben. Ich finde, man hat da auch viel Verantwortung, wenn man so der erste Psychologe, die erste Psychologin ist, die ein Mensch trifft, habe ich immer ein bisschen so das Gefühl einer Verantwortung, jetzt nicht dem Klischee zu entsprechen oder ein gutes, gutes Bild abzugeben sozusagen. Jemand, der vertrauenswürdig ist, dem man was erzählen kann und... Auch ein normaler Mensch gleichzeitig, kein gedankenlesender Supermensch oder so. Ja. Was sich da anschließt, das war auch etwas, was viele von euch geschrieben haben über Instagram, dass sie, also die Psychologen, jeden in ihrer Umgebung therapieren und oder auch sich selbst therapieren, das ist nochmal ein ganz neuer Punkt. Mhm. Aber dieses, oder auch alle Psychologen sind Therapeuten. Das wird man auch oft gefragt, dann, ach so, du bist Therapeut. Ja. Nein. Also das hat jetzt auch wieder ganz, ganz viele Ebenen. Zum einen, ja, fürs Therapieren braucht man nochmal eine Zusatzausbildung, um es mal jetzt ganz formal zu machen.
Ja, und das ist auch wirklich, also absolut notwendig, weil nach dem Studium, so wie wir es gemacht haben, da hatten wir halt ein paar Vorlesungen zu so verschiedenen psychischen Störungen und Auffälligkeiten, die es so geben kann. Aber wir haben zum Beispiel nie Patientenkontakt gehabt mit irgendwem. Also wir haben sowas nie quasi live gesehen und miterlebt. Und das ist ja super wichtig, mhm. wenn man dann nachher Menschen helfen will, dass man eben auch die praktische Erfahrung sammelt. Und dafür ist die Ausbildung dann eben wichtig. Ja. Wobei, ich meine, das wird ja aktuell so ein bisschen geändert. Aber so wie wir das gemacht haben, also wir wären jetzt nach dem Studium auf keinen Fall bereit, dann jetzt direkt Patienten vor uns hinzusetzen und die zu therapieren.
Ja, ja, ja. Genau, und zum anderen, das ist etwas, was ich ganz, ganz früh im Studium gelernt habe, ist so der Berufsethos sozusagen. Also zum einen halt, dass man, ja, also einfach so, wie ist die professionelle Haltung? Wie verhält man sich professionell? Und das dazu gehört zum Beispiel auch, dass man niemandem im Freundes- oder Bekanntenkreis versucht zu therapieren. Also niemanden, zu dem man eine direkte Verbindung hat, weil man da einfach voreingenommen ist oder sich nicht keine professionelle Distanz hat. Das ist so ein Punkt, ja.
Genau, die Distanz ist ja total wichtig, weil was ist, wenn die Person dann was erzählen will und dann kennt man selber die Leute, über die der Patient dann gerade spricht, das geht ja nicht. Also man muss ja quasi eine neutrale Person in dem ganzen Geschehen sein und kann dann nicht selber eine Spielfigur in dem ganzen System von Menschen sein, dieses ganze Netz von Menschen, in der die Person ist.
Ja. Und auch das, was du eben schon gesagt hast, außerdem hat man ja auch keine Lust, habe ich keine Lust, irgendwie in meiner Freizeit sozusagen irgendwie Leute zu therapieren. Ich meine, solche Menschen gibt es bestimmt. Genau, also das ist ja ein Job. Aber ja, genau. Ja.
Wobei, wieder so ein kleines Aber, ich habe, glaube ich, schon so ein paar Sachen gelernt, wie man eben, wenn sich ein Freund und eine Freundin irgendwie so öffnet und von einem Problem erzählt, dass man halt selber dann empathischer damit umgehen kann und vielleicht dann so ein bisschen versucht, Fragen zu stellen und der Person zu helfen. Mhm. Also nicht, weil man dann die große Therapiemappe da rausholt, sondern einfach weil man versucht eben als Freund oder Freundin dann eben die richtigen Fragen zu stellen und der Person so zu helfen. Aber also mein Hauptspruch ist dann auch eigentlich ab einem gewissen Punkt einfach immer, okay, hast du schon mal überlegt, irgendwie zu einer Beratungsstelle zu gehen oder halt mal Richtung Therapie eben selber zu gehen, weil das ist eben was ich selber nie machen könnte, sondern ich kann dann immer nur so der Wegweiser sein und sag, okay, geh doch mal in die Richtung, ruf doch mal da an. Da gibt's das und das hier in der Stadt.
Ja, das habe ich auch schon öfter gemacht, dann einfach zu raten, ja, wenn es gar nicht geht, dann versuch doch mal, Professionelles zur Unterstützung zu suchen und auf jeden Fall von mir wegzuweisen oder anderen Freunden, die Psychologie studieren, dann wirklich halt, man sollte zu jemandem gehen, der da die professionelle Distanz hat, die man nicht kennt und dem man quasi auch alles erzählen kann, ohne dass die Person dann noch Dritte kennt und so weiter, so wie du eben gesagt hast. Der zweite Teil war ja, Psychologiestudierende oder Psychologinnen, Psychologen therapieren sich selbst.
Das ist, weil sie alle selber verrückt sind.
Ja.
Oder wie es formuliert wurde, selbst einen Knacks haben oder einen an der Klatsche oder so. Oder diese,
da gab es direkt mehrere Formulierungen. Ja,
ja, genau. Ja.
Und das ist auch wieder so ein Punkt. Also vielleicht war das mal so, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es unter Psychologiestudierenden oder unter Psychologen, Psychologinnen mehr Leute gibt, die psychische Probleme haben als anderswo. Ich glaube eher, dass generell sehr viel mehr Menschen psychische Probleme haben, als man denkt, aber es einem vielleicht dann bewusster wird, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es mehr Menschen gibt unter psychischen.
Ja, ich glaube auch, das ist ein Trugschluss. Ja. Genau, einmal, weil man sich eben damit auseinandersetzt weil ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn man so in der Vorlesung sitzt und dann wird einem da zu einer bestimmten, ja, psychischen Störung wird dann was an die Wand geschmissen in der PowerPoint und dann steht da so, okay, das sind die Symptome und man liest sich die durch und denkt so, oh, okay, da kenne ich so ein paar von und fragt sich dann kurz selber, okay, habe ich das? Bin ich das? Genau, und das ist dann schon, deswegen setzt man sich eben viel mehr damit auseinander, ob, und dann fällt einem sowas vielleicht auch erst auf, so, ja. Ach so, das geht nicht allen Leuten so und das ist nicht normal in dem Sinne, okay, ich kann hier was tun dagegen und ich kann dafür sorgen, dass es mir besser geht und dass ich bestimmte Situationen besser bewältigen kann. Genau, weil, also vielleicht sowas ganz Klassisches, irgendwie Angst vor Spinnen haben wahrscheinlich sehr viele zu einem gewissen Maß. Und ab einem bestimmten Level ist das dann aber halt nicht mehr so gesund. Also weil es dann halt echt zu Problemen führen kann, wenn einen das total am Alltag hindert, weil man dann keinen Raum mehr betreten kann, in dem irgendwo eine kleine Spinne hockt. Und das ist dann vielleicht so ein Punkt, wo man dann merkt, okay, ja gut, dann suche ich mir doch vielleicht mal Hilfe und versuche das mal ein bisschen zu bewältigen. Das heißt ja nicht dann direkt, dass man Spinnen als Haustiere haben muss und mit denen jeden Abend kuscheln muss, aber es gibt halt ja noch so ein Zwischending. Und das andere ist, glaube ich, dass, was uns ja auch voll wichtig ist, ist eben diese Entstigmatisierung, dass wenn man psychische Probleme in irgendeiner Art und Weise hat, dass man damit genauso offen umgehen soll eigentlich wie wenn man eine körperliche Krankheit hat, wie wenn man ein gebrochenes Bein hat. Und das lernen wir halt auch total im Studium. Und das ist mir auch voll wichtig, dass das immer normaler wird und dass man darüber offen reden kann und dass das nicht so geheim sein muss. Und ich glaube, das geht vielen so, die das studiert haben oder die sich mehr damit beschäftigen. Und dann redet man halt auch selber mehr darüber und sagt dann vielleicht auch mal, ja, ich hatte schon mal so eine depressive Episode oder ja, ich habe ja hier mit einer Höhenangst mal gekämpft oder sowas. Und andere Leute erzählen das halt gar nicht von sich, weil ihnen das irgendwie zu peinlich ist oder weil sie dann denken, dass sie irgendwie abgestempelt werden. Und deswegen wirkt das dann so, als wäre das so häufig bei den Psychologen.
Ja, also ich bin auch der Überzeugung, dass ja so gut wie jeder Mensch früher oder später in seinem Leben an einen Punkt kommt, wo er auch einfach psychologische Hilfe gebrauchen kann. Ob das jetzt eine große Krise oder eine kleinere Krise ist. Aber ich glaube, jeder kommt mal an einen Punkt, wo er alleine nicht mehr weiterkommt. So. Und wenn man dann an der Stelle Unterstützung bekommt, dann lässt sich das Blatt vielleicht auch gut wenden. Wenn man aber an der Stelle dann ja keine Unterstützung von außen bekommt, dann kann sich das Ganze natürlich dann noch verfestigen und erst recht sich in einer Störung äußern. Und deswegen, ja, finde ich es auch ganz wichtig, da irgendwie offen mit umzugehen und ja, zu zeigen, dass das normal ist. Und ich hatte relativ am Anfang meines Studiums hatte ich auch mal so eine Situation, wo es mir einfach psychisch nicht so gut ging. Und ich hatte auch noch gar keine Ahnung von psychischen Störungen. Da war ich noch gar nicht, so weit war ich noch gar nicht im Studium. Ich hatte noch gar keine klinische Psychologie gehabt, also kannte mich auch da noch gar nicht aus. Hatte nur so Grundlegendes gehabt, irgendwie zu Sozialpsychologie und Biopsychologie und sowas. Und hatte aber dann gemerkt selber, oh, mir geht's irgendwie echt nicht gut und ich komme hier aus der Situation nicht raus. Und habe mir dann psychologische Hilfe gesucht. Und das war für mich echt so ein, so augenöffnend, ein Eye-Opener auf Englisch. Und weil mir das gezeigt hat, oh, das kann relativ flott gehen, dass man in so eine Situation kommt, aber es ist auch völlig in Ordnung, dass dann, also wenn man es schnell erkennt und dann sich Hilfe sucht, ging's mir auch schnell dann wieder besser. So, ne? Also ich fand das aber sehr gut, einfach selber auch mal die Erfahrung gemacht zu haben, wie schnell man da auch drin landen kann.
Ja. Selbst Erfahrungen machen, das ist ein sehr gutes Stichwort, das wollte ich nämlich noch gerne erzählen, was nämlich also zum Thema sich selbst therapieren oder selber einen an der Klatsche haben und so weiter, das weiß man vielleicht nicht so, wenn man sich noch nicht selber mit der Therapieausbildung zum Psychotherapeuten beschäftigt hat, aber ein ganz wichtiger Teil von dieser Ausbildung ist die sogenannte Selbsterfahrung und da die angehenden Psychotherapeuten, die diese Ausbildung machen, oder Psychotherapeutinnen, die gehen dann sozusagen selber mal in die Rolle des Patienten. Und weil das ist natürlich super wichtig, dass man sich mal selber in diese Situation hineinversetzt. Wie ist das denn, wenn ich da sitze, ich sitze da als Patient und jemand anders therapiert mich jetzt gerade? Und da wird einem, glaube ich, dann ganz viel darüber bewusst, wie man so eine gute Beziehung schaffen kann zwischen Therapeut und Patient und was dann angemessen ist in dem Zusammenhang und was eben nicht. Und man lernt halt auch selber ganz viel über sich, was natürlich auch wichtig ist, weil im besten Falle sollte der Therapeut ja in eine Sitzung nicht seine eigenen Probleme mitbringen,
ja.
Sondern es geht ja dann um den Patienten, dass dem geholfen wird. Und wenn der Therapeut dann aber selber gerade, dann geht es um ein Thema, wo er selber noch total mit struggelt und gar nicht darüber reden kann, weil er das vielleicht selber was erlebt hat und so weiter, dann hilft das dem Patienten ja nicht. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass sich alle angehenden Therapeuten auch mal selber mit sich auseinandersetzen und zu überlegen, okay, wo sind denn meine Stärken und wo sind denn meine Schwächen und genau, wie führe ich so ein Gespräch richtig?
Was ich ganz interessant fand, war, es kam ja, zum einen kamen diese Vorschläge oder diese Klischees und Vorurteile, dass Psychologen, Psychologinnen sich selbst therapieren oder selbst einen an der Klatsche haben, selbst einen Knacks haben. Und dann kam aber auch, sie haben selbst alles im Griff. Also
ja.
So das Gegenteil ja. Eigentlich. Ne? Fand ich interessant, dass auch dieses Klischee irgendwo besteht oder das Vorteil, dass das Menschen sind, die sich so selbst wahrscheinlich irgendwie total gut kennen, total stabil und ausgeglichen. Und
ja, und die wissen ja, wie der Kopf funktioniert und wissen deswegen immer genau, was sie machen müssen, damit sie total produktiv und erfolgreich sind und so. Weißt du, so als hätten sie ihren Kopf gehackt, ne? Und wüssten genau, was sie machen müssen. Das ist nicht so.
Ja. Oder auch wie Psychologen oder Psychologinnen in Filmen dargestellt werden, als so kühl distanzierte Personen, die erstmal so abwarten und nur zuhören und so und nach einer Weile dann ihr Urteil abgeben und so völlig.
Genau, und dann sind das so Genies,
ja,
ne?
Ja.
Die so wirklich so in einem Satz und alles so, what? Oh mein Gott, ja. Krass und so voll das Leben auf den Kopf stellen.
Ja. Ja. Das ist ganz interessant. Das sind so sehr gegenteilige Klischees.
Ja.
Und ja, ich würde auch nicht sagen, dass das der Fall ist. Das kann vielleicht nach außen so wirken, gerade wenn man so ein bisschen abwartend ist, erstmal beobachtet, zuhört und dann so sein Urteil ja auch bildet und dann irgendwie zu einer Lösung kommt oder irgendwie ein Fazit zieht, dann kann das so wirken, aber im Hintergrund geht da ja auch total viel ab und das ist nicht so, dass wir da sitzen und denken, oh ja, ich weiß genau, was hier los ist, sondern denkt man, also zumindest als Berufsanfängerin, denkt man dann auch, könnte das jetzt das sein oder ist es das oder, also da gehen auch viele Denkprozesse hinterher, also oder ja, zum Beispiel wenn ich mit Patienten spreche, dann höre ich ja aufmerksam zu natürlich, muss aber dann gleichzeitig auch überlegen, oh, welche Frage muss ich jetzt stellen, um zum Kern des Problems zu kommen? Mhm. Also es ist super viel, was da währenddessen in meinem Kopf los ist, weil ich überlegen muss, was frage ich jetzt als nächstes? Welcher Aspekt ist hier wichtig? Und auch so den Überblick zu behalten, man setzt ja dann irgendwo Schwerpunkte und denkt, oh ja, das hier scheint ein wichtiger Aspekt zu sein, da muss ich nochmal nachhaken. Aber vielleicht wollte mir der Patient, die Patientin was ganz anderes mitteilen und ich verstehe das total falsch. Also man muss super viel gleichzeitig denken, nachdenken, überlegen und dadurch kommt vielleicht dieses Bild, dass man so kühl, distanziert, abwartend erstmal ist und dann mit der Lösung oder der Frage kommt. Aber ich glaube, währenddessen geht sehr, sehr viel im eigenen Kopf halt vor und man arbeitet richtig.
Ja. Und das ist auch ein guter Punkt, was nämlich auch noch aufkam, ist, dass wir ja, unser Job bestünde ja nur aus Reden, also dafür müsste man ja nicht studieren, das könnte ja jeder.
Ja.
Und das ist natürlich auch, das spielt ganz gut an auf das, was du jetzt gerade gesagt hast, also natürlich geht dann, antworten wir nicht nur so ja, auf das, was uns erzählt wird, sondern ja, man überlegt eben schon sehr viel dann dabei, wie es noch...
Ja.
Was jetzt dahinter steckt und wie man eben ein gutes Gespräch führt.
Ja. Und ganz, ganz wichtig, das kam mir dann noch der Gedanke, wir haben nämlich jetzt schon sehr, sehr viel über so Therapien und so weiter gesprochen. Und ich glaube, eine große Fehlannahme ist, dass alle Psychologen Therapeuten sind. Dem ist nämlich wirklich nicht so. Also wir beide sind keine Therapeuten und ich kenne sehr, sehr viele andere Psychologen, die keine Therapeuten sind. Denn nicht jeder arbeitet im klinischen Bereich. Das heißt, nicht jeder arbeitet mit Patienten, nicht jeder therapiert Patienten, nicht jeder setzt sich mit Störungen auseinander, sondern es gibt super, super viele andere Bereiche, Und ich glaube, dass die so gut wie unbekannt sind. Also man kennt Psychologen vielleicht noch so ein bisschen. Ja gut, die sind auch an der Uni und in der Forschung. Und es gibt vielleicht welche, manchmal gibt es die so im Assessment Center oder so, ne? Also irgendwie in großen Unternehmen zur Personalauswahl. Das ist vielleicht noch so halbwegs bekannt. Aber ich glaube, dann hört es auch schon auf. Also gut, ich weiß jetzt leider die prozentualen Anteile nicht, wie viele Psychologen auch Therapeuten sind. Aber es sind definitiv nicht alle. Und das ist auch so der Klassiker. Ah, du bist Therapeut. Nee, bin ich nicht. Ich bin Psychologin. Genau.
Was haben wir noch? Muss ich mal kurz gucken.
Ich habe noch hier ein lustiges gefunden. Und zwar ein Beitrag war auch, Psychologen, Psychologinnen sind Öko-Streber.
Ja.
Das war nicht eine coole Kombi. Eine
interessante Kombination, ne? So.
Also, Öko, ja gut. Das ist wieder so Definitionssache. Ich glaube, das trifft auf viele Studenten zu. Das sind ja
so Psychologen. Genau, das liegt vielleicht an so ein bisschen an diesem Studentending.
Ja. Streber, jein. Also, ja und nein. Gut, es sind, also aktuell, so wie die Bedingungen im Moment sind, ist es ja leider schwierig, ins Psychologiestudium reinzukommen. Und dementsprechend ist der NC hoch. Das heißt, man muss sehr, sehr gute Noten haben, um für Psychologie genommen zu werden. Das liegt aber einzig und allein daran, dass es so viele machen wollen. Deswegen ist der Schnitt so hoch, weil dann nur die höchsten, keine Ahnung, 20% oder was genommen werden. Klar kommt dann damit auch einher, dass die Menschen, die gute Noten haben, irgendwie auch vorher schon in der Schule eher mal strebsam waren und ehrgeizig. Viele von denen sind es dann auch im Studium. Andere auch nicht. Also ich habe mein Strebertum nach der Schule abgelegt, weil mir das in der Uni dann zu anstrengend wurde. Und bin dann schön im Mittelfeld mitgeschwommen. Und da war ich auch zufrieden.
Es ist ja auch eine ganz andere Art von Unterricht sozusagen. Also man kann ja gar nicht quasi die gleichen Strebermethoden, die man so aus der Schule kennt, die funktionieren ja nicht in der Uni.
Nee.
Also wenn so die Person, die sich die ganze Zeit meldet in der Vorlesung und im Seminar, das ist jetzt nicht dann unbedingt die, die dann die besten Noten schreibt oder so.
Was damit auch einhergeht, ist so manchmal das Vorurteil, gerade auch von anderen Studierenden, also aus anderen Fachrichtungen, so das sind die, die langweilig sind oder irgendwelche, also so trockene Leute, die keinen Spaß verstehen und so weiter und so fort. Und das würde ich auch nicht unterschreiben. Also ich fand unsere letzte Psychoparty sehr, sehr cool. Und ich glaube, wir konnten genauso gut feiern, wie alle anderen gefeiert haben. Das mal am Rande so.
Ja, ich kenne auch einige so aus dem Studium, die sehr krass gefeiert haben. Also das auf jeden Fall Vorurteil, was nicht hinkommt. Und so, was ich noch gesehen habe, ein Beitrag war noch, dass man wenn man dann gerade wahrscheinlich noch am Anfang des Berufs steht, dass man zu jung sei und keine Ahnung habe.
Ja.
Und das ist natürlich echt, das kann ich gut verstehen, dass man damit struggelt.
Ja.
Ich habe ja keinen Kontakt eigentlich zu Patienten, deswegen ist das nicht so ein Problem bei mir, aber ich kann mir schon vorstellen, das ist bei dir bestimmt auch manchmal so, oder? Dass dann Leute vor dir sitzen, wo du erstmal ein bisschen dafür arbeiten musst, dass die dich ernst nehmen und
Also ich hab im Studium ja schon angefangen, nebenbei zu arbeiten und habe immer mit Patienten auch gearbeitet in der Reha-Klinik und in der Praxis und so und hatte anfangs sehr, sehr große Sorgen, weil ich ja wirklich auch dann noch im Bachelorstudium war und halt Anfang 20 und dachte, oh Gott, was soll ich denen denn erzählen? Aber ich bin da so langsam reingewachsen und tatsächlich hat das, glaube ich, fast nie jemand zu mir gesagt. Viele haben mich auch eher älter geschätzt, was ich als Psychologin als Kompliment sehe, wenn mich jemand älter schätzt, weil das heißt ja dann irgendwie, dass ich ein bisschen weiser wirke oder so. Und mittlerweile gehe ich einfach auch damit so um, dass ich von vornherein dann auch so mitteile sozusagen, also ich teile das nicht von vornherein mit, aber ich sage dann schon an den passenden Stellen, sage ich auch, ja gut, ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, ich kann versuchen, das hier nachzuvollziehen, und ich denke, da muss man halt auch so ein bisschen wertschätzend anerkennend sein und sagen, ja, sie haben recht, ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, deswegen bin ich dankbar, dass sie mir das erzählen, so, und damit bin ich jetzt ganz gut gefahren, und ich habe das jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr gehört, also, dass jemand gesagt hat, ich sei zu jung oder so. Liegt auch darin, ich glaube, es liegt auch daran, dass gerade in Kliniken viel junges Personal ist. Also in allen Abteilungen, ob es jetzt in der Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie ist, in vielen Abteilungen gibt es junge Kollegen, Kolleginnen. Deswegen fällt das, glaube ich, gar nicht mehr so auf. Gut, wenn ich natürlich jetzt meine eigene Praxis hätte und wäre quasi alleine da und hätte Patienten, dann wäre das, glaube ich, nochmal was anderes. Aber oder wenn ich irgendwo in einem Unternehmen arbeite, bin da für die Personalauswahl zuständig oder so und bin da auch die einzige Psychologin auf weiter Flur und viele Kollegen sind wesentlich älter, dann ist das natürlich was ganz anderes. Ne? Ich finde, es spielt auch mit rein, dass es ja sehr, sehr häufig junge Frauen sind auch, ne? Also die Psychologie machen. Das ist irgendwie dann so nochmal doppelt gemoppelt, finde ich. Man muss ich glaube, die meisten von uns sind dann natürlich bemüht, irgendwie Kompetenz auszustrahlen, und wir lernen aber ja auch sehr viel im Studium und wollen kompetent wirken, und ich gehe damit so um, dass ich halt authentisch bin und auch dann an den passenden Stellen auch mitteile, ja, ich habe die Erfahrung nicht gemacht, ich freue mich, wenn sie mir davon erzählen, so. Und ja, damit bin ich ganz gut gefahren. Aber tatsächlich hatte ich da anfangs auch große Sorge drum, dass man mir sagt, ich sei zu jung und hätte keine Ahnung. Das war auch einer der Gründe, weshalb ich mich gegen die Therapieausbildung entschieden habe, tatsächlich. Also einer der Gründe war, dass ich so dachte, ja, was soll ich den Leuten denn erzählen? Mittlerweile denke ich so nicht mehr, weil ich denke, man lernt in der Ausbildung ja super, super viele Techniken und Kompetenz. Und bis man mit der Ausbildung fertig ist, ist man auch nicht mehr ganz so jung.
Und das stimmt.
Also ich hatte damals die Vorstellung, ja, dann sitze ich da mit Mitte 20 als Therapeutin. Ja, Pustekuchen. Eher so mit 30 oder so. Du arbeitest ja jetzt in einem ganz anderen Bereich. Du arbeitest ja eher in der Lehre und in der Forschung. Ist dir da noch irgendwas so über den Weg gelaufen, dass Leute vielleicht auch sagen, hä, warum bist du als Psychologin in dem Bereich? Oder was macht ein Psychologe da?
Eigentlich, also bisher nicht. Es ist immer so ein bisschen kompliziert, wenn ich Leute kennenlerne und dann so, ja, was machst du denn? Ja, ich habe Psychologie studiert oder ich bin Psychologin. Und dann es reicht ja nicht zu sagen, ich bin Psychologin, weil dann denkt man eben immer, okay, Psychotherapie. Sondern ich muss dann immer noch sagen, ja, ich arbeite in der Uniklinik oder in der Forschung und als Tutor. Und also ich muss das immer so, und das ist immer voll der Aufsatz, den ich da erklären muss, damit die Leute ein ordentliches Bild davon haben, von dem, was ich mache. Weil es halt auch zwei halbe Jobs sind, die komplett unabhängig voneinander sind.
Ja.
Das ist immer ganz interessant. Aber ich mag das eigentlich, so ein bisschen so meine Nische zu finden. Ja. Und ich glaube, das habe ich schon immer so ein bisschen gemacht. Und dann fühle ich mich wohl.
Ja.
Ja.
Aber deswegen finde ich es halt auch so wichtig, so ein bisschen aufzuklären, irgendwie, was ist Psychologie überhaupt? Also was fällt da eigentlich alles drunter? Weil es halt so viel mehr ist als nur Therapie.
Genau. Ja, und das, was wir jetzt machen mit dem Podcast, ist natürlich dann auch nochmal noch irgendwie eine Extra-Kategorie, ne?
Ja.
Also das ist einfach so, wir nehmen irgendwie das, was wie uns das Thema, wie uns das Studium so ein bisschen angeheizt hat für so bestimmte Themen und die ganzen Methoden, die wir gelernt haben dazu, wie man so Themen recherchiert und präsentiert, das nutzen wir halt jetzt und machen da so auch unser eigenes Ding draus.
Ja.
Weil das ist ja jetzt, das kann man jetzt nicht ordentlich als Lehre bezeichnen. Ne?
Nein.
Aber ja, ist das Psychotainment so?
Psychotainment, das ist mal ein toller Begriff, ja. Es ist ja im Prinzip einfach ein Querschnitt durch alles, was wir mal gemacht haben oder auch nicht gemacht haben. Einmal so richtig querbeet durch. Unsere Themen hängen kaum miteinander zusammen oder sind oft sehr weit voneinander entfernt. Und ich finde, das zeigt aber auch, wie abwechslungsreich die Psychologie ist. Und uns ist jetzt aufgefallen, dass wir uns noch nie so richtig mit psychischen Störungen beschäftigt haben, was sehr lustig ist.
Genau.
Weil das häufig das Erste ist, woran Leute denken. Deswegen
das liegt auf jeden Fall daran, dass es eben für uns beide nicht der Schwerpunkt ist von dem, womit wir uns beschäftigen, was wir beruflich machen. Und also ich glaube, wenn jetzt einer von uns die Ausbildung machen würde, dann würde das bestimmt viel eher mal passieren, dass einer von uns auf einen Patienten trifft und das ein total interessanter Fall ist und man da auf eine bestimmte psychische Störung aufmerksam wird, die man vorher noch nicht so kannte, und dann will man da alles drüber wissen und dann kann man darüber davon erzählen. Deswegen haben wir es bisher immer so ein bisschen ja, so als Nebensache so behandelt, mal irgendwo so angeschnitten kurz, aber nicht wirklich.
Ja.
Wir sind halt, man merkt es schon, wir sind eher so die kognitiven, neurowissenschaftlichen Denker, ne?
Ja, ja. Ja, das ist ja auch sowas, ne? Kognitive Neurowissenschaft, was ist das überhaupt? Das muss ich ja auch immer erklären.
Man muss ja ständig erstmal genau erklären, was ist denn überhaupt Kognition? Und also ich wusste das vorher vom Studium auch nicht. Das ist ja kein Wort, was man so allgemein im Alltag verwendet irgendwie.
Ja. An der Stelle mal die Definition, Kognition ist im Prinzip alles, was das Denken betrifft. Also ja, was gehört dazu? Alles. Lernen, Gedächtnis, ja. Aufmerksamkeit, Konzentration, alles, was ja das im Denken passiert.
Ist auch so ziemlich so die erste Vorlesung, die man hat, weil es eben so ganz viel um das Allgemeine, das heißt auch manchmal allgemeine Psychologie
ja.
oder Kognition, je nachdem, an welcher Uni man studiert. und da lernt man dann eben ganz viel über diese Basics, wie überhaupt so unser normaler Kopf funktioniert, wenn alles so funktioniert, wie es gedacht ist sozusagen.
unser normaler Kopf, ja.
Ja, aber also falls es irgendwelche psychischen Auffälligkeiten gibt, zu denen ihr gerne mal mehr wissen wollt, dann könnt ihr uns wie immer natürlich schreiben und danach fragen.
Ja.
Weil dann wissen wir so ein bisschen mehr, in welche Richtung soll es denn gehen und was interessiert euch denn eigentlich. Und
ja.
Sonst erzählen wir nachher wieder nur das, was uns interessiert.
Ja, aber das ist auf jeden Fall als eines der nächsten Projekte hier geplant, ist sich mal ausführlicher mit einzelnen psychischen Störungen zu befassen, weil das wirklich was ist, was wir bis jetzt ausgeblendet haben. Und da freue ich mich jetzt auch drauf. Also ich habe da richtig Lust drauf.
Ja, und ihr könnt da nicht nur sozusagen das Thema an sich, sondern auch, was interessiert euch denn überhaupt dann dabei? Also was mich immer interessiert hat, ist einmal, wie diagnostiziert man das denn überhaupt? Also ab wann ist es das und ab wann ist es das noch nicht? Ne? Wann kriegt man sozusagen diesen Stempel, also die Diagnose? Was ja auch wichtig ist, also Diagnosen sind auch ein einerseits gut stecken die einen in eine gewisse Schublade, aber andererseits ist es halt wichtig, um dann zum Beispiel bei der Krankenkasse sagen zu können, ja hallo, guck mal, ich habe hier wirklich ein Problem, könnt ihr mir bitte das Geld geben, damit ich dieses Problem lösen kann?
Ja.
Weil ohne Diagnose kommt man, glaube ich, nicht so leicht weiter. Genau, also einmal Diagnose und dann auch, wie kann man das denn überhaupt behandeln? Und ja, wo kommt das denn vielleicht auch her? Was gibt's denn da für Ursachen? Ist das angeboren oder ist es, wenn man, kommt das durch das, was man so erlebt hat, ja, in der Zeit davor, und was gibt's denn überhaupt so für Theorien, wo das herkommen kann? Weil das ist nämlich erstaunlich unklar bei sehr vielen Sachen, bei sehr vielen von den Störungen, dass man das noch gar nicht so genau weiß und deswegen ist halt auch nicht so ohne weiteres verhindern kann, weil man eben nicht, weil da ganz viele Faktoren so zusammenkommen.
Genau, also schreibt uns gerne, was euch da interessiert, welche Störungen euch vielleicht auch besonders interessieren. Und wie immer könnt ihr das über Instagram machen, wo wir dann auch manchmal so spontane Umfragen machen, wie jetzt hier zu dieser Folge. Ich finde es klasse, dass da so viele drauf geantwortet haben.
Ja, vielen Dank euch.
Und ihr findet uns da unter @psych, also psy.jk. Schreibt uns. Ich sag's jede Folge, ich warte immer noch darauf, dass viele Leute schreiben. Der ein oder andere, die ein oder andere tut es, aber ich hätte gerne noch mehr Feedback.
Ja, und wir freuen uns immer, wenn ihr irgendwie interagiert und sagt, dass ihr eine Folge gut fandet, weil dann wissen wir auch, also das tut euch ja auch gut in dem Sinne, weil dann wissen wir, was haben wir gut gemacht und dann können wir das nochmal so machen.
Genau.
Oder dann wissen wir auch, oh, das war zu kompliziert und dann machen wir das lieber nicht nochmal so. genau.
Ja, ich würde sagen, damit sind wir schon am Ende unserer etwas kürzeren, spontaneren, unvorbereiteteren Folge, genau,
ja.
Die jetzt auch von unserer Seite vielleicht einfach mal nötig war, um einmal durchzuatmen. Und ich dachte, für euch ist es bestimmt auch interessant, oder wir dachten, für euch ist es bestimmt auch interessant, mal zu hören, was denken wir denn über solche Vorteile und Klischees gegenüber Psychologen?
Ja, genau, so ein bisschen so eine persönlichere Folge. Und
genau.
Falls ihr dann noch mehr Fragen so an uns persönlich habt, dann schreibt ihr auch ruhig und dann sammeln wir die wieder und dann in so ein paar Wochen bis Monaten machen wir dann auch nochmal so eine Quatsch-Laber-Folge.
Ja, super. Ja. Sehr gut. Ja, dann war es das schon mit der Folge 22. Meine Güte.
Yay.
Und
eigentlich hätten wir sie am 2.2.2020 aufgenommen.
Eigentlich. Ist cool gewesen. Jetzt ist es der 3.2. cool. geworden. Naja.
Genau, das ist auch nicht schlimm.
Dafür haben wir jetzt gerade 20 Uhr, ich sehe es gerade. Ui.
Wow. Okay, dann müssen wir schnell aufhören.
Dann?
Ja, wie immer bleibt noch zu sagen, stay psyched.
Und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.